Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Wir haben heute wieder einen Gast und den Gast hatten wir schon mal. Das ist, ihr erinnert euch vielleicht, jemand, der kennt sich mit Törtchen aus. Die Person kennt sich mit Gacha-Automaten aus, das habe ich abgespeichert. Und kennt sich jetzt wahrscheinlich auch ziemlich gut in Kyoto aus, weil es ist nämlich die Miriam. Hallo Miriam.
Hallo.
Hallo.
Erzähl doch gleich mal, warum bist du heute bei uns als Gast zum zweiten Mal?
Zum zweiten Mal, genau, vorher war es die Ankündigung. Wir haben darüber gesprochen, wie man in Corona-Zeiten und wo die Grenzen noch zu waren, trotzdem nach Japan reisen kann, nämlich indem man eine Sprachschule besuchen will. Und jetzt habe ich das gemacht und jetzt können wir ein bisschen drüber reden, wie es war.
Kannst du noch mal kurz sagen, wie lange warst du genau da und an welchen Orten?
Also ich war im Oktober, bin ich los, 29. September, der letzte Septembertag war der Flugtag und war dann erstmal 2 Wochen in Tokio und dann 4 Wochen am Stück in Kyoto.
Okay, also doppelt so lang in Kyoto wie in Tokio. 6 Wochen dann insgesamt.
6 Wochen insgesamt. Ich hatte auch überlegt, noch einen dritten Stopp quasi zu machen. Deswegen war das jetzt nicht halb Tokio-Kyoto, sondern ein Drittel, 2 Drittel. Aber den dritten Stopp habe ich dann nochmal gekillt, weil es mir dann irgendwie zu viel hin und her gewesen wäre.
Ja, das hast du ja erzählt, Fukuoka wolltest du eigentlich irgendwie, oder?
Genau.
Ja.
Wobei, ich aber von vielen gehört habe, die auf der Schule waren, dass diese Schuldependance in Fukuoka der Renner sein soll. Das ist richtig toll.
Natürlich, ja.
Oh, schade. Ja. Immer da, wo man nicht weiß, am tollsten. Ne?
Ja.
Naja, kannst du noch mal nachholen vielleicht.
Genau, und du hattest ja dann eben so eine Mischung aus Unterricht und halt selber auch so ein bisschen sich den Tag gestalten. Kannst du einfach nochmal sagen, wie war das denn jetzt tatsächlich? Wie war so ein normaler Tag? Du hast ja vor der Reise mit uns gesprochen und uns das schon mal so skizziert. Jetzt nochmal, wie war es tatsächlich?
Wir waren in Klassen eingeordnet. Also die Schulen selber hatten vielleicht irgendwie so zwischen 50 und 80, je nachdem. Also in Tokio mehr Schüler. Und die Klassen selber waren immer so 6 Leute. Ja. Und haben wir immer dann manchmal schon am Freitag vorher, manchmal erst am Sonntag den Stundenplan für die Woche bekommen. Und es waren immer 4 Stunden am Tag. Das heißt, Montag bis Freitag hatte man seinen Stundenplan. Mal waren die Schulstunden vormittags, mal über mittags mit Mittagspause und mal sehr selten nachmittags bis abends. Das heißt, anhand von dem Stundenplan habe ich dann irgendwie geguckt, hey, was würde ich jetzt irgendwie ansonsten noch unternehmen wollen an den Tagen? Irgendwelche Ausstellungstickets besorgen oder so oder gar nichts. So war dann die Woche immer geplant und selten gab es noch irgendwelche Exkursionen oder Schulevents, aber das ist leider wegen Corona-Situationen alles ziemlich dünn gewesen.
Ah, ja.
Und deswegen hatte man dann eben auch immer eher nur mit der Klasse, in der man sich befand, zu tun und gar nicht so viel mit den anderen Schülern in der Schule, was dann schon eher schade war, weil also auch weniger Kontakte zustande gekommen sind. Und für mich hieß es dann meistens, ich habe halt dann alles nach diesem Halbtags-Schulaufenthalt dann quasi geplant und dann halt andere Sachen, die ich irgendwie noch angucken wollte, dann halt drumherum geplant. Und in Kyoto war das dann oft so, wenn Nachmittagsschule war, war ich dann halt früh, habe ich mir noch irgendeinen Garten da irgendwie angeguckt, wenn das Wetter schön war oder mich nochmal in irgendein Café gehockt, wo ich Lust drauf hatte oder eben dann andersrum und mit dem Tageslicht immer noch so ein bisschen versucht, Haus zu halten. Die Schule Kyoto, die hatte tatsächlich in den Klassenräumen keine Fenster. Das passiert, glaube ich, relativ oft in Japan, irgendwie vielleicht auch bei Büros, keine Ahnung, aber es scheint die auch nicht zu stören, dass du da halt, wenn du da arbeitest, den ganzen Tag irgendwie ohne Fenster bist, gehst du morgens da rein, vielleicht um 2 Uhr war dann Schule aus, so eine Stunde bist du wo bist und dann hat es ja schon gedämmert, wenn es um 5 dunkel wird. War dann ein bisschen schwieriger, da noch den Tag an sich zu nutzen. Dann ganz gut bei den Tagen, wo dann Nachmittagsschule war, konnte man halt vormittags viel machen und dann ist immer so ein bisschen hin und her und viel mit Plan.
Hast du dir dann echt so jeden Tag irgendwie ein Programm gemacht oder nur so eine Handvoll oder hast du bestimmt auch mal einfach...
Also zu meinem Programm hat dann auch irgendwie gehört, ich will mal in die Ecke fahren und das Café ausprobieren oder das Badehaus ausprobieren oder so. Das ist ja dann auch irgendwie Freizeit gewesen und auch Entspannung und so. Also es war dann eher so Genussprogramm. Im Zimmer war schon auch irgendwie dann viel, weil halt auch Hausaufgaben immer auf waren. Dann immer eben, das habe ich dann morgens immer nicht mehr geschafft. Und dann war dann abends im Dunkeln noch so, jetzt noch hier die Hausaufgaben. Und das hat aber auch wirklich was gebracht. diese Struktur von der Schule, die haben das schon irgendwie gut im Griff. Ich habe schon das Gefühl, dass da echt viel mehr hängen geblieben ist als jetzt in so einem langgestreckten Einmal-die-Woche-Kurs. Deswegen habe ich mich auch bemüht, da die Hausaufgaben dann immer zu machen. Also so viel entspannt im Zimmerzeit war immer dann nicht so. Deswegen also viel rumgerenne, viel in der Schule selber, auf dem Weg zur Schule noch irgendwas machen und ja.
Ja, aber cool. Bist du gesund geblieben die Zeit? Also oder?
Ja, ich bin dann genau danach krank geworden. Deswegen, das hat richtig gut geklappt.
Ja.
Doch in der Schule niemand krank, so wie ich es mitgekriegt habe. Also Corona sowieso nicht. Aber auch so, dass da irgendwie große Ausfälle gewesen wären. Also das hat sehr gut geklappt.
Und was für Leute waren da mit dir so in der Klasse?
Also ganz, ganz viel Deutsch zu. Die Lehrerinnen meistens waren es, haben sich immer total beeiert, weil gerade in unserer Klasse sind immer ganz viele Deutsche.
Aha.
Und so ein bisschen so eine Teilung von sehr jungen Leuten, also die dann halt wirklich diese längeren Aufenthalte machen, die dann ein Jahr oder ein halbes Jahr sind, die sind dann so zwischen 16 und Mitte 20. Und dann halt eher so wieder ein bisschen älter, so irgendwas zwischen Ende 30, 40, 50, die dann eher so kürzer da sind, vielleicht 2, 3 Wochen, die dann halt wirklich einen Urlaub genutzt haben, um da jetzt eine Sprachreise zu machen. Und das ging so ein bisschen auseinander. Die hatten jetzt auch nicht so viel Interesse groß aneinander, weil einfach die Zeiten so unterschiedlich waren, wo die dann da sind. Also wenn du dann, du wirst halt immer gefragt, ja, wie lange bleibst du hier? Und dann sagst du halt 4 Wochen und dann so, ja, okay, interessiert mich jetzt nicht. Ich bin hier 6 Monate, da gebe ich mich hier ab. Was soll ich da überhaupt deinen Namen lernen? So ein bisschen diese Attitüde.
Ja, aber da sind ja auch dann wirklich die Lebensrealitäten einfach unterschiedliche.
Genau.
Ne? Wenn man gerade 19 also ist oder 39 oder
das so. Noch dazu. Meine Erznemesis war so ein 16-jähriger Hochbegabter aus Charlottenburg. Weiß ich nicht, wie viele Sprachen der gesprochen hat. Der hat immer so demonstrativ gelangweilt vom Stuhl gefallen ist und halt so einfach mein schwaches, ältliches Nervenkostüm mit seiner Teenager-Art so strapaziert hat, dass ich kaum irgendeine Aufgabe irgendwie lesen konnte, weil er halt so nervös rumgehampelt hat. Und dann aber immer, wenn der was gefragt wurde und bei jedem Test, den wir gemacht haben, hatte der halt immer die Bestpunktzahl und wusste immer alles. Also auch noch voll der Streber. Und ganz ehrgeizig und du kriegst so einen Brass, weil das fällt dem dann alles so zu. Also da ist kaum die Frage ausgesprochen, da weiß er schon die Antwort und ist gelangweilt. Es ist halt echt hart, da irgendwie in so ein gemartertes Hirn da noch was reinzukriegen.
Ja. ja, aber ich fand das auch immer im Studium total demotivierend. Also als ich in Japan in den Sprachkursen war, da habe ich dann auch manche Kurse dann nicht mehr gemacht, weil ich dachte, nee, das ist ja Quatsch, da geht es ja nur darum, dass man so auf Kommando die richtige Antwort rausschießt. Und also.
Ja, und gerade in dem Alter, wenn du noch so schulisch denkst, der hat halt sofort diese Strukturen von diesen Aufgaben, also diesen Übungsaufgaben viel schneller verstanden. Ja. Da war ich noch so wie, ich raff den Kontext gar nicht und hinterfrag dann schon irgendwie, warum das gefragt wird und versuche noch die Vokabeln zu verstehen. Da weiß er schon die Antwortstruktur von der Grammatik, die gerade gelernt wird, einfach weil er da halt irgendwie mehr so drinne ist und halt auch einfach schlau ist. Ja, und das ist halt auch ein kognitiver Aufwand, das überhaupt mal irgendwie zu kapieren, wie diese Lernsysteme da bei denen funktionieren. Und das war halt sehr gut aufgebaut, wo man es mal verstanden hatte, hätte ich dann auch noch irgendwie ewig weitermachen können, weil man halt wirklich einen Fortschritt gemerkt hat. Das war schon cool.
Ja, cool. Auch Respekt. Ich habe ja auch Japanisch studiert gewissermaßen. Und das war mir irgendwann so zuwider, dieses Schulische, irgendwie gerade in den Sprachkursen, so Anwesenheitspflicht und jetzt bei den Prüfungen alles Handy ab. Also so dachte, mein Gott, ich bin jetzt irgendwie 30, weil ich habe spät studiert. Und das, also die Vorstellung, sowas nochmal zu machen, Hut ab. Hut ab. Aber du hast es ja selber bezahlt, ne? Dann ist es.
Ja, ich habe es selber bezahlt.
Wobei das Studium.
Ja. Aber ja, also ich mag das schon gerne. Also ja. So auch. Ich kenne das halt auch noch so vom Bayerischen Gymnasium, diese Art Frontalunterricht und so. Da habe ich jetzt wenig Konfrontation damit sozusagen.
Ja, ist doch gut.
Gerade die in Tokio, da hat man schon den Unterschied gemerkt von den Lehrerinnen-Klientel. Also ich hatte nur irgendwie, glaube ich, 2 Lehrer die ganze Zeit. Mhm. Andere waren als Lehrerinnen meistens, Sprachlehrerinnen.
Und Japaner, alles, oder?
Alles Japaner, Japanerinnen, ja. Alles Muttersprachler. Und die auch sehr... Also entweder haben sie sich sehr gesperrt, Englisch zu sprechen, einfach aus Konzept, was dann auch sehr gut funktioniert hat, weil du halt dann viel mehr irgendwie mit Händen und Füßen versuchen musst, dich zu verständigen. Oder sie können es einfach wirklich nicht, das mag auch sein.
Ja.
Aber also gerade die in Tokio, die waren wie so Entertainerinnen. Die haben halt wirklich, also das war richtig spaßig. Die haben halt dann auch so Tierstimmen imitieren können und Cartoons zeichnen können auf die Tafel, immer passend zum Thema. So, ja, jetzt was ist das hier? Und dann erkennst du halt, dass die da jetzt irgendwie einen grinsenden, fahrenden Zug malt. Oder also das, die hatten da echt was drauf, auch so didaktisch. In Kyoto waren die so ein bisschen rustikaler. Auch so vom Style her, also das war auch schon interessant. Also die Damen in Tokio, die sahen halt so, weiß nicht, so wie bei uns vielleicht, wenn man sich jemand vorstellt, wie die in Zürich rumlaufen oder in manchen Ecken von München. Also die waren halt immer total gestylt.
Ja, ja.
Und die Masken haben halt so total immer zum Rouge gepasst. So diese abgetönten Make-up-Farben, dann immer passend zum Outfit von den Masken. Und da war auch nie eine ungeschminkt. Und die waren halt richtig... Also die waren richtig schick und gut aussehend und dann noch so spaßig dazu, das war schon beeindruckend. Und die in Kyoto, da war es dann so ein bisschen, ja gut, was denkst du jetzt hier, ein bisschen Diskussion oder so. Also da war jetzt nicht so ein Entertainment-Faktor, der da so die Stimmung so hochgehalten hätte. Mhm. Die hatten dann halt auch einen Schluppi-Pulli mal an und es war da schon ein anderes Stil.
Aber vielleicht ist auch die Konkurrenz an Sprachschulen in Tokio größer. Müssen die sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Mühe geben, als jetzt vielleicht in Kyoto. Ich meine, Kyoto ist natürlich auch beliebt, aber in Tokio wird wahrscheinlich der Wettbewerb schon noch größer sein. Aber das.
Ja, die wurden ja nicht gecastet nach Aussehen oder so. Das ist ja alles irgendwie die gleiche Schule. So qualitativ waren die ja alle gut.
Aber das ist jetzt etwas, was ich dich nämlich auch eigentlich direkt fragen wollte. Der Unterschied zwischen Tokio und Kyoto. Also du hast ja jetzt gesagt, du hast nur 2 Wochen in Tokio, dafür 4 Wochen in Kyoto. Hast natürlich ein bisschen mehr Zeit dann dort gehabt, aber. Wo hat es dir letzten Endes jetzt besser gefallen oder was hat dir an dem einen Ort besser gefallen und was an dem anderen? Das würde mich so interessieren.
Also die 2 Wochen, also quasi die ersten beiden Oktoberwochen, die ich in Tokio war, da hatte ich schon ziemliche Durchhänger, weil das Wetter war richtig übel schlecht. Da war kurz vorher, glaube ich, noch dieser Taifun gewesen. Und das hat echt 2 Wochen, war das irgendwie nur so grauer, tief hängender Himmel und auch viel Wind und Regen und so. Da ging es mir dann schon echt irgendwie auch auf die Stimmung.
Ja.
Und auch so, was Andreas mal erzählt hat bei einem Podcast, dass man sich schon mit den Masken und mit diesen nicht sprechen und diese Plexiglas-Sachen überall und so schon isolierter irgendwie fühlt. Gerade wenn man jetzt noch alleine unterwegs ist außerhalb der Schule.
Ja.
Da hatte ich da schon irgendwie so zu knabbern, so, okay, bist jetzt hier unter 30 Millionen quasi so laut Statistik und hockst den ganzen Tag hier alleine und irgendwo rennst du durch die Gegend.
Das
auch, was ich ja auch schon wusste.
Ja, ich wollte sagen, das ist das Tokio-Feeling, oder? Also mein Bruder genau, lebt ja jetzt auch seit Jahren da und dem geht es genauso.
Ja, du bist mit so vielen Leuten da auf diesen Bahnsteig und ich bin dann auch immer eher so selbstschädigend zu viel unterwegs und dann irgendwie 2-3 Stunden da am Tag immer in diesen Bahnen unterwegs. Das ist halt so ein bisschen Reizgaga. Und ich kenne das halt so, dass dann nach 3 Tagen irgendwie bei mir so der Deckel platzt und jetzt halt 2 Wochen war halt so, war schon dann viel. Trotzdem habe ich da viele Sachen irgendwie machen können, für die ich jetzt sonst keine Zeit gehabt hätte. Also da viele Ausstellungen und irgendwie Zeug und Ecken auch angeguckt. Das war schon auch toll, also das würde ich jetzt auch nicht missen wollen.
Ja, du warst in der Sailor Moon-Ausstellung, oder? In die ich nicht reingegangen bin.
Ja, zum Beispiel, das war schön, genau. So ausstellungsmäßig, das habe ich ja vorher, es ist ja irgendwie nicht so leicht, da irgendwie Tickets zu kriegen. Irgendwie musst du dir alles da vorher immer irgendwie Online-Tickets, Zeitkarten stellen und dich in manchen Fällen noch irgendwo registrieren bei irgendwelchen, weiß ich nicht, also es war irgendwie alles immer total umständlich, da an Tickets zu kommen, fand ich. Also konntest nicht einfach hingehen und da ist irgendwie gerade so voll die Retro-Welle, genauso wie hier auch. Also 30 Jahre Sailor Moon, 50 Jahre Lady Oscar, also die bearbeiten das irgendwie genauso wie hier, finde ich, dass das alles so gerade vergangenheitsgerichtet ist. Ja, deswegen, das war alles irgendwie schön. Dann auch so diese Generation von den Frauen zu sehen. Also das hat man gerade bei dieser Lady Oscar-Ausstellung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da war halt dann auch genau die Generation an Frauen dann in der Ausstellung, die das halt zu der Zeit, 68 oder wann das rausgekommen ist, gelesen haben müssen. Und bei der Sailor Moon-Ausstellung war es das Gleiche. Das war dann halt quasi meine Generation. Und es war schon witzig, wie da so kollektiv dieses Retro-Gefühl aufgesogen wird. Kyoto, dann nach den 2 Wochen Tokio, obwohl ich froh war, quasi dann gewechselt zu haben, hatte ich dann so erstmal ein paar Tage das Gefühl, mir wird es hier dann im Vergleich total langweilig. Gucken, dass ich nach Tokio zurückkomme. Hier gibt es gar nicht genug zu tun. Und ab 5 ist dunkel und die Straßen sind wirklich zappenduster. Die haben irgendwie ganz wenig irgendwie Straßenbeleuchtung, so für mein Gefühl.
Aha.
Das ist dann, wenn du ein bisschen abseits wohnst, wirklich durch die Dunkelheit, das war dann erstmal ein starker Kontrast. Mhm. Aber das, was ich mir so erhofft hatte, dass da irgendwie mehr Ruhe reinkommt, gerade durch die längere Zeit dort, das hat dann total gut funktioniert. Also dass ich dann so Ecken hatte, wo ich irgendwie oft da war und nicht nur in Tokio, habe ich dann letztendlich auch nur geschafft, alles einmal anzugucken und mir nur zu denken, da komme ich gern wieder, aber es dann gar nicht mehr geschafft.
Wo hast du jetzt in Tokio letztendlich gewohnt? Also wie lange musstest du fahren dann zu der Schule ungefähr?
Das war immer so, ich glaube so 40, 50 Minuten.
Mhm.
Ist, glaube ich, für Tokio-Pendler noch im Rahmen.
Ja, ja.
So ein, noch einmal über den Fluss von Asakusa aus, nach Osten über den Fluss.
Ja,
also
ja.
Hirai heißt der Stadtteil. Ich weiß nicht, ob man den für irgendwas kennt. Aber ich habe dann mal noch eine Station zu weit gefahren. Und das ist bekannt. Da sind die Monchichis erfunden worden. Da ist die Monchichi-Fabrik. Mhm. Und deswegen kennt man das dann wohl wieder in einschlägigen Kreisen.
In einschlägigen was für Kreise könnte
ja, da
das sein?
Ja, Monchichi-Statuen und einen Monchichi-Park. Und weiß
nicht,
das ist ja cool.
Wollte ich nämlich dann nochmal hin und das angucken.
Ja, das würde mich auch interessieren. Und hast du da in diesem, angeschlossen an dieses Hunde Ding irgendwie?
Das Hunde-Hostel, das war in Kyoto.
Ach so, okay.
In Tokio war ich in so einem, das hieß Tokio Hub und das war total schick und neu ausgestattet und richtig komfortabel. Ich glaube, das ist dafür da, dass man sich da irgendwie mit 4 Freunden eine Woche zum Zocken einschließt.
Okay.
Und halt überall so riesen Bildschirme rumhängen und Konsolenspiele und so. Ja, und ich hatte da so ein Zimmer mit Stockbetten, aber ich hatte das alleine und ich weiß auch nicht, wie man da mit mehr als 3 Leuten drin sich hätte rühren können, aber
ja, ich habe das Foto gesehen mit diesen Stock- oder Etagenbetten.
Ja, ja.
Und
ja,
mich
ja
schon gewundert, so, hast du da tatsächlich in einem Hostel mit mehreren Leuten irgendwie geschlafen? Aber da war dann auch ein Schreibtisch und so. Aber gut, dass du es erzählst, weil du hast ja die Fotos
ja
geschickt.
Ja, genau. Und ich habe halt dann geguckt, dass eben auch ein Tisch irgendwie da mit drin ist, weil ich ja wusste, dass ich wahrscheinlich Hausaufgaben kriege und dass holen will und das hat da super funktioniert. Das war einfach richtig, also unten war eine Küche, eine Gemeinschaftsküche. Ich habe da nichts gekocht, aber halt ab und zu mal Leute da irgendwie kennengelernt. Und in Kyoto war das eine, war eben dieses, das war ein Hundecafé und die haben eben auch noch Unterkunft mit dran. Da war halt ein Shiba Inu, der da quasi fest gewohnt hat, der hat aber immer nur geschlafen. Und dann war noch ein Gästedackel. Ich weiß nicht, was das für eine Art ist, so ein karamellfarbenes, sehr seidiges, dackelähnliches Tier. Das kam aus Taiwan. Ist da so ein bisschen eine Love Story entstanden, weil das hat mich erst einmal ganz übel angekläfft, aber das ist wohl seine Art gewesen. Und dann kam es aber immer schön angezwiebelt und hat sich kraulen lassen.
Der konnte auch kein Japanisch wahrscheinlich.
Ja. Da habe ich mit jemandem ja auch auf Deutsch unterhalten.
Ja, und da hast du so ein richtig schönes Tatami-Zimmer, oder?
Ja, weil das war neu gebaut. Also der das hatte, der hat das Ganze wie so eine Hütte oder so ein Cottage quasi selber gebaut aus so Sperrholzplatten.
Ach so.
Also wie so, oder wie so ein Gartenhäuschen quasi, aber mit Tatami dann auch ausgelegt.
Schön. Wie war die Temperatursituation dann da oder wie hast du geheizt?
Ich musste schon die Klimaanlage auf Heizung einstellen. Habe ich aber dann immer nur abends gemacht und also ich war sehr erstaunt, dass diese Tatami-Sachen, das hält schon echt die Wärme.
Ja, super angenehm, ne? Ja.
Also das war nicht wie, wenn ich jetzt hier im Altbau auf den Dielen schlafen würde mit einer Luftmatratze, da würde es kälter kommen.
Ja, das sind dann diese Art
also,
des
Bodens. Also da war dann auch wurscht, dass es dann nachts irgendwie wahrscheinlich 15, 16 Grad im Zimmer hatte, weil im Bett war es trotzdem warm.
Ist doch schön.
Ja, aber wenn du da noch so ein bisschen irgendwie da sitzt oder irgendwie noch was im Handy guckst und einen Film guckst oder Hausaufgabe machst, dann musste ich dann schon die Heizung anmachen abends.
Ja, oder man muss sich halt eben in diese dicken Teile einmummeln. Die gibt ja dann so viel Zeug aus so dickem Vlies, also wie so Decken, Deckenmäntel, Decken mit Ärmeln und so. Das habe ich ja dann auch erst in Japan kapiert, warum, also dass das Sinn macht. Oder dieses Jahr, letztes Jahr in Deutschland, wenn man nicht mehr weniger heizen will.
In der zweiten Unterkunft in Kyoto, da war es dann, da gab es eben auch so einen Deckenmanteljacken, so wie so ein Yukata aus Steppdecke. Weil da musste ich dann immer im Zug sitzen morgens im offenen Fenster, also weil die eben dieses Fensterthema,
das war
ein schöner Raum. Aber die haben es halt nicht geschafft, die Fenster durchsichtig zu machen, sondern halt mit so einem Milchgrisselglas.
Ja.
Und wenn ich dann schon da morgens im Sonnenlicht irgendwie, ich merke schon, es wird hell und es ist schön der Tag, musste ich halt erstmal die Schiebetüren aufmachen, die sind mit Papier, die tatsächlich auch Wärme irgendwie innen gehalten haben, hat mich auch erstaunt. Also musste man wirklich zumachen und dann aber noch die Fensterscheiben auch noch auf. Und dann saß ich halt dann quasi in der Frischluft. Hätte auch Heizen jetzt nichts mehr geholfen, weil hätte ich ja sofort rausgeheizt. Also ich verstehe das nicht, warum man da nicht Scheiben einsetzt, wo man durchgucken kann. Das ist mir ein Rätsel.
Ja. Und von wie vielten Stock war das?
Das war ein zweiter Stock, also normales Wohnhaus. Ah. Das war ein 100 Jahre altes Macchia, heißt das, glaube ich. Ja. Dann so ein altes Haus, was die dann quasi hergerichtet haben als Unterkunft.
Aber das mit diesen Fenstern, also ich weiß auch,
Diskretion
wo
ist das,
ich gewohnt habe,
damit da keiner reinguckt.
In diesem Haus, das waren ja auch so, wie man bei uns im Bad hat, also so grisselige Scheiben, da konnte man auch nicht durchgucken. Also es kommt zwar Licht rein, aber man kann nicht, es geht in erster Linie darum, dass da keiner reingucken kann, glaube ich. Weil wenn du halt dann die Vorhänge aufhast abends und das Licht an, dann bist du halt schon auf dem Präsentierteller und das soll dann wahrscheinlich irgendwie vermieden werden oder so. Also du hast in Kyoto, habe ich richtig verstanden, hast du dann auch zwei verschiedene Unterkünfte, oder?
Ja, da war nichts so über die ganze Länge frei. Ja. Und ich fand es auch gut, nochmal zu wechseln, falls das eine irgendwie nichts gewesen wäre.
Ja.
Und habe dann quasi da dann diese 2-2-2, immer 2 Wochen in der gleichen Unterkunft gehabt.
Und du hattest dann im Endeffekt irgendwie 2 große Koffer mit, wo deine ganzen Sachen drin waren und dann
nur den Rucksack und meinen großen lila Koffer.
Konntest du halt überall waschen wahrscheinlich, oder?
Stimmt.
Ja, genau, das habe ich halt vorher geguckt, dass ich waschen kann, so Koyama-Style. Und habe da ziemlich lange rumgetan, dass ich halt irgendwie einen Koffer auch irgendwie recht leer mitnehme. Und ich hatte das dann auch irgendwie geguckt beim Check-in am Flughafen. Ich bin mit 12 Kilo hin und mit 22 Kilo zurück.
Ah ja, super.
Also das habe ich gut gemacht.
Aber war ich ganz stolz. Ja, glaube ich. Aber du hättest theoretisch auch 2 Koffer mitnehmen dürfen, oder?
Ich glaube nicht, aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Ach so, aber okay. Ich hatte ja auch Transfers und so. Und das.
Ach so.
Gut, ich meine, das ist mir dann erst vor Ort aufgefallen. Ich hätte auch diese schwarze Katze Transport und so irgendwie nutzen können. Das habe ich dann alles irgendwie nicht mehr überrissen vor lauter Planung.
Ja,
gut, aber es geht ja auch so. Und du bist dann mit dem Shinkansen von Tokio nach Kyoto gefahren, oder wie hast du das gemacht?
Ja, genau, da habe ich es mir dann einfach gemacht.
Ja.
Das war schon auch interessant, also weil ja dann viele von den Mitschülerinnen und Mitschülern in Tokio sind dann irgendwie auch dann in Kyoto aufgeschlagen, vorher oder nachher.
Ach so.
Und unterschiedlich da dann auch die Planungen einfach waren. Also von denen, die da halt länger waren und die jünger waren, die haben halt dann gesagt, nee, Shinkansen, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Und die sind dann halt diese Strecke von, ich glaube, 2,5 Stunden oder was dauert das mit dem Shinkansen, sind die dann halt irgendwie mit dem Nachtbus gefahren, 15 Stunden. So, ja, klar, es kostet halt fast nichts, aber muss man halt irgendwie mit seinem Budget haushalten.
Ja, das habe ich damals ja auch gemacht. Also ich hatte mir das ja auch einmal gegönnt, als ich da meine deutsche Kommilitonin in Kyoto besucht hatte, dass ich mit dem Shinkansen hingefahren bin. Da meinten schon alle meine Mitbewohner, was, bist du wahnsinnig? Ja. Wie kannst du das denn bezahlen als Studentin? Und das weiß ich noch, das hat irgendwie umgerechnet gute 200 Euro, glaube ich, damals gekostet, die Fahrt. Also für mich auch viel Geld, aber ich hatte ja zum Glück ein schönes, ein dickes Stipendium. Ja. Aber als ich dann da meinen Urlaub allein quasi gemacht habe, da bin ich ja auch mit dem Nachtbus dann nach Osaka und also weite Strecken nur mit dem Bus gefahren, weil es halt so viel billiger ist. Ne?
Aber jetzt war das ja irgendwie, jetzt kam mir ja eh alles so billig vor. Gab es ja dann auch so Hype-Momente in der Schule, wo dann alle irgendwie bei diesen Yen-Euro-Konverter im Internet hingen und gemeint haben so, nee, heute noch nicht abheben, morgen gehen wir alle abheben. Also wo dann wirklich so the Runs entstanden sind, wird es noch weiter fallen und dann ist ja der Yen auch irgendwie unter irgend so eine magische Marke gefallen, jahrhunderttief oder so.
Ja.
Also so, dass es halt für die Leute, die halt Yen abheben als Ausländer in Japan halt sehr gut war.
Ja, genau.
Und das
da für uns
war
und ist für uns leider alles nicht so gut, weil wir schon vorher Bargeld, also wir hatten noch Bargeld von 2020 und das ist natürlich quasi jetzt so verschenktes.
Ist an uns vorbeigegangen, aber gut, wir hatten eine.
Ich hatte auch überlegt, ob ich jetzt irgendwie noch 500 Euro irgendwie abheben soll, so auf gut Glück, aber weiß ja nicht, was dann passiert, ob es noch schlechter wird oder.
Ja, also ich denke, ich weiß nicht, mir hat das auch immer genervt. Also bei uns war das auch immer unter den Kommilitonen, weiß ich auch, dass die halt immer so auf den Wechselkurs geguckt hatten. Eben, wie du sagst, wenn man halt auch nicht so viel Geld hat, dann macht es natürlich einen Unterschied. Als ich damals da war, 2009, war es dann so, dass der plötzlich so schlecht stand. Ne? Dann haben manche Leute echt so, denen hat das Geld dann halt plötzlich nicht mehr gereicht.
Weil es anders
funktioniert. Weil es im Verhältnis halt alles dann so teuer geworden ist. Und da hatten manche echt schon so Probleme. Da war dann schon so schlechte Stimmung an manchen Tagen im Seminar.
Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wie lange warst du jetzt nicht mehr in Japan vorher? Auch 2,5
Jahre oder so? Wir waren zusammen in der Okinawa-Reise 2019.
19 noch, naja gut, dann ist das ja gar nicht so lange her gewesen. 2 Jahre nur. Nee,
Irgendwie so
drei Jahre, ja. Weil mir ging es ja so, als ich dann da war und abgesehen von diesem ganzen Maskenzeug, dachte ich mir, naja, eigentlich ist alles wie immer. Ich fand, es waren noch viele Restaurants da, die ich irgendwie kannte und es war jetzt nicht so ausgestorben. Hattest du irgendwie einen Überraschungsmoment oder?
Ich hatte einen Überraschungsmoment mit diesen Selbstzahlkassen, die plötzlich überall sind, weil ich das auch falsch eingeschätzt hatte, wo ich es mal verstanden habe, dass man jetzt nicht mehr das Geld da irgendwie den Kombini-Menschen gibt, sondern halt in diese Dinger da reinschmeißt und vorher noch 1000 Knöpfe drücken muss. Und für die war das überhaupt keine Erleichterung, weil die mir dann immer die Knöpfe drücken mussten, weil ich es nicht kapiert habe.
Exakt, das habe ich ja auch erzählt, ja. Ja, ja.
Also für mich bedeutet das halt, ich habe weniger Stress, kann da in Ruhe meine ganzen 1-Yen-Münzen irgendwie loswerden und stehe da halt in aller Seelenruhe und lass da im Sekundentakt die Münze reinfallen. Aber so ist das nicht gedacht. Du musst da genauso schnell sein. Und dann halt bei manchen Supermärkten standen die dann halt schon so hufscharrend neben mir und haben halt dann so, ja, jetzt schütt doch mal dein Geldbeutel da rein, weil halt die hinter mir dann auch schon da ran mussten. Also es war gar nicht so entlastend jetzt irgendwie. Das ist okay, habe ich jetzt missverstanden und schon wieder für Unmut gesorgt, weil ich hier so lahmarschig hier meine Münzen reindröpple.
Wie im Bus, ja, beim Aussteigen, wenn man bezahlt, wenn man da sein Geld nicht sofort passend hat, da werden die Leute auch...
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist ja auch irgendwie ein schwieriges System, sich da dann irgendwie vorzuarbeiten erstmal. Und diese Busse in Kyoto haben mich auch genervt.
Ja.
Ja, da gibt es ja wirklich nur diese Busse, ne? Oder man muss mit dem Fahrrad fahren oder so.
Kannst du die
Ja, Bahn Fahrrad machen, ist super, ja. Also, aber das hat sich halt finanziell nicht gelohnt in der ersten Zeit, weil irgendwie, da war dann Busfahren billiger als Fahrradmieten. Und in der zweiten Unterkunft, da haben die das halt gestellt. Da hatten die von der Unterkunft halt quasi Fahrräder, die man sich nehmen konnte.
Ah,
einfach.
Das war
wirklich
cool.
So ein Aha-Effekt, so, ja. Ach so soll Kyoto sein, nicht mit diesen blauen Flecken in dem blöden Bus. Das war dann schon toll, dann immer da am Fluss lang zu fahren mit dem Fahrrad. Das war richtig schön.
Ja, das glaube ich. Aber das Problem ist, das kann halt dann auch nicht jeder. Wenn das dann irgendwie plötzlich alle machen, dann ist es auch nicht mehr schön. Ne? Wahrscheinlich.
Ja, als Tourist. Aber ich denke, sobald man halt länger bleibt,
ja,
ne,
ja,
dann
natürlich.
Ist es so. Also von allen, die ich kannte, die in Kyoto studiert haben oder länger Zeit, meinten auch alle, da fährt man alles mit dem Fahrrad.
Ja, ja.
So wie das Karlsruhe-Japan.
Ja,
oder das Münster-Japan. So.
Ja, einfach, weil es einfach keinen Spaß macht mit den Bussen. Ich habe nicht verstanden, irgendwie, wie die Zeitpläne da sind. Das kam immer, wie es wollte. Und auch so, ja, einfach, dann bist du halt irgendwie schon erschöpft und willst dich hinsetzen. Dann ist da irgendwie 4/5 Priority Seat. Und dann,
dann decken sich da ja unsere Erfahrungen bis bestens gewappnet für die Touren, für die zukünftigen Touren. Aber das finde ich interessant, dass du die gleichen Sachen auch nennst. Also das mit diesen Kassen, das hat mich ja auch irgendwie irritiert und aufgeregt und mit diesen Plexiglas oder
diesen Trennern,
Folien, Trenner da, das ist irgendwie merkwürdig. Es musst du in Kyoto auch immer beim Reinkommen, wenn du irgendwo was isst, erstmal desinfizieren, Temperatur messen oder?
In Tokio war schon alles viel, 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 viel strenger. Also da war auch wirklich so von Maskenträgern wirklich, das ging schon an die 100%.
Ja.
In Tokio war das dann gefühlt eine Entspannung, wo ich dann auch selber oft mal irgendwie in der dunklen Gasse ums Eck rum dann draußen keine mehr anhatte. Oder bin auch zu so einem Maske am Kindträger so geworden, dass man es dann halt so alibimäßig wieder hochziehen kann. Was in Deutschland total, das mache ich hier überhaupt nicht, weil da finde ich, sieht es halt einfach total blöd aus, wenn du das immer da so am Gesicht rumschlottern hast. Aber ja, man passt sich dann immer den Gegebenheiten an.
Ja.
Desinfizieren immer, Temperatur haben die ja immer so automatisch gemessen oft.
Ja.
Also vor allem in Kaufhäusern auch. Du musst dann irgendwie dein Gesicht einpassen in so eine Form. Und dann blinkert es halt. Aber die sind halt manchmal auch in so einer Höhe, also die haben mich dann halt nicht erwischt. Die waren hätte ich mich dann bücken müssen oder so.
Aber man gewöhnt sich daran, oder? Also mir ging es so, nach einer Woche dachte ich mir so, ach Mai, ist halt so irgendwie.
Also desinfizieren und Temperatur messen, das fand ich jetzt gar nicht anstrengend oder irgendwas. Und in öffentlichen Verkehr Maske oder das hatte ich gar kein Problem mit.
Ja.
Aber wirklich draußen beim
genau.
Laufen, wenn es nicht voll war, wenn du nicht mit 10 Leuten an der Ampel stehst, sondern auf einer normalen Straße oder im Park oder so, da mit Maske, das hatte ich regelmäßig einen Brass.
Genau.
Aber es waren halt wirklich nur die Ausländer dann. Also zum Schluss dröbelte das ja dann immer mehr in Kyoto ein. Das war ja dann die Öffnung.
Ja, genau.
Ich glaub. Und dann fing das halt an, dass es dann halt mehr wurde. Es waren jetzt in Kyoto verhältnismäßig eh schon mehr Ausländer als in Tokio. Und das waren halt immer die Ausländer, die keine Maske trugen.
Ja, aber ich denke mir dann inzwischen manchmal, vielleicht braucht es auch manchmal die Ausländer, die sich das so ein bisschen quasi auch erlauben können, damit dann die Japaner, weil wie kommst du denn da wieder raus dann? Wenn du immer sagst, ich mache, ja, was
ich
alle machen,
auch immer überlegt,
genau, kommst du ja nicht so mehr zurück.
Ja, dann so muss ich mir den Schuh jetzt anziehen und hier der Schockmoment sein, weil wie wollt ihr da jemals wieder rauskommen?
Also ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man jetzt derjenige oder diejenige ist, die es denen mal zeigt, wie es richtig geht.
Nicht in dem Sinne, aber wenn man dann halt auch sich dran gewöhnt, dass da halt auch manchmal im Park Menschen ohne Maske rumlaufen, dann ist es ja nicht mehr,
ja,
sind ja nicht mehr 100% und dann ist vielleicht auch okay, wenn dann halt mal die ältliche Dame oder die Nicht-Risikopatient oder wie auch immer dann mal keine Maske trägt.
Ja,
also, aber
ja,
halt auch nicht im Sinne von, ich zeige euch mal, wo es lang geht und wie es richtig geht, sondern eben einfach, um so das Bild auch mal wieder zu kippen oder ich weiß auch nicht.
Ja, ich glaube halt, dass es dann eher dafür sorgt, dass die halt einfach nur denken, aha, Ausländer tragen keine Maske, Punkt, aber Japaner schon.
Ja.
Gesagt, kann man jetzt lange, also
genau. Wir wissen es nicht, ne, und bei dem einen kommt, der eine sieht so, der andere sieht so, ne, aber...
Ja, aber also ich habe dann richtig schon geguckt, also wenn dann wirklich zum Beispiel eine junge Japanerin läuft mir entgegen, hat keine Maske an, ihr Partner hat eine Maske an, ja, das ist Punk, das hat so eine richtige Punk-Attitüde dann für mich gemacht.
Was ist da los?
Es gibt sie.
Ja, weil das bedeutet ja, sie muss sich das bewusst ausgesucht haben, dass sie das jetzt statementmäßig nicht macht. Was steckt da dahinter? Man fängt sofort an zu überlegen.
Genau,
Aber wie ist das, das fällt mir jetzt erst ein, ihr wart ja dann im Unterricht, hatten ja auch immer alle eine Maske auf.
Ja. Deswegen, kommt ja noch dazu mit so ein bisschen Vereinsamung und so, dass du halt auch in der Schule immer dann natürlich Maske.
Ja, aber auch fürs Sprachenlernen. Also weil ich bin ja zum Beispiel jemand, der nicht so gut hört und ich merke schon, also ich telefoniere unter anderem deswegen ungern, weil ich dann die Person nicht sehe und mir das irgendwie hilft, wenn ich, also ich kann nicht von den Lippen lesen oder so, aber ich merke halt, dass es mir dann leichter fällt, akustisch auch jemanden zu verstehen. Und das stelle ich mir echt schwierig vor, dann Fremdsprachunterricht auch mit Maske die ganze Zeit.
Ja, also gerade die Lehrerinnen haben, glaube ich, oft Sachen dann falsch verstanden, was dann halt in der Ausländeraussprache dann genuschelt unterging im Stoff.
Mhm.
Ja, das ist,
glaube ich, mal für die fast noch schwieriger als für die Schüler.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt auch an die Sprachschule, aber ich muss mich entscheiden, ob ich nach Tokio oder Kyoto gehe, oder wenn du jetzt nochmal für 2 Wochen gratis geschenkt bekommst, entweder Tokio oder Kyoto, wo würdest du dann hingehen?
Ich würde nochmal Kyoto machen, aber würde zu bedenken geben, ich war ja wirklich in so einer Blase, wo ich das jetzt halt dieses typische Kyoto mit komplett überlaufen, wie es ja jetzt, wie ich lese, schon wieder ist.
Mhm.
Das habe ich ja gar nicht erlebt. Ich habe es ja wirklich in so einer ganz besonderen Zeit erlebt, wo da stand ich ja dann manchmal an irgendwelchen Sachen, wo ich mir dann dachte, okay, ich habe da, glaube ich, mal ein Foto gesehen, wo man nur Köpfe sah, aber hier ist gar niemand. Ist das das? Oder wo dann schon fast du dich fragst, so, ist das jetzt überhaupt touristisch interessant? Habe ich mich vertan? weil halt diese ausschlaggebende Masse gar nicht da ist. Ich weiß nicht, wie es wirklich dann da ist, wenn das wieder so komplett überrannt ist.
Mhm. Unabhängig davon, wie viele Menschen vor Ort sind, würdest du schon sagen, Kyoto vom Pacing her und allem einfach schön.
Die Schule in Tokio fand ich einen Ticken besser. Die waren eben so ein bisschen mehr auf Zack und ein bisschen motivierender. Aber so, um da länger zu sein, würde ich dann lieber Kyoto nehmen.
Mhm. Mhm. Kann ich aber auch nachvollziehen. Wir haben ja, Tina und ich, intern immer so ein bisschen so Konflikt, weil ich ja auch gerne mal, also Tokio nicht bashe, aber ich sage auch, ich halte es da nicht so lange aus und so. Und Bettina hat da ja gelebt ein Jahr lang, aber du hast halt eben auch in einem schönen, ruhigen Vorort gelebt. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Deswegen konnte man es eben auch aushalten.
Das sage ich ja auch immer. Ich war ja auch abends immer, also ich habe ja auch 3 Kreuze gemacht, dass ich jetzt nach Hause fahren kann quasi und nicht weiter.
Da haben dann die Grillen gezirpt. Und
also jetzt so in Zentral-Tokio mich aufhalten muss, da Ikebukuro oder so. Ich dachte dann einmal, ach, jetzt fahre ich mal noch nach der Uni über Ikebukuro quasi nach Hause. Also ganz andere Ecke, aber dann schaue ich mir das auch mal so ein bisschen an und fahre dann halt nach Hause. Und boah, ich finde es so mega stressig. Ich habe auch gemerkt, nee, das... totale Reizüberflutung. Ja. Alle brüllen mich irgendwie an, auch so aggressiv, vor jedem Laden steht
einer. Ja, immer irgendeine Durchsage, die irgendwie gefühlt so laut ist, so mit meiner Corona 2 Jahre Homeoffice hier. Also ich bin das ja gar nicht gewohnt und dann wird man die ganze Zeit angeblökt. Das ist schon hart. Und ich meine, wenn ich hier in Berlin quasi zentral unterwegs bin, das ist das Gleiche. Wenn ich da jetzt 2 Wochen am Stück nur irgendwie in den U-Bahn zubringe, da fühle ich mich genauso. Mhm. Das ist ja auch kein natürlicher Zustand. Wenn man da jetzt ein Jahr ist, würdest du ja einfach deine Homebase haben und halt irgendwie pendeln. Aber so für 2 Wochen ist man halt doch sehr viel unterwegs und dann ist schon schlauchig. Wenig Bäume außerhalb von den Parks und keine Tiere. In den 2 Wochen, ich habe eine Katze gesehen und eine Taube. Das war alles. Krass. Und dann halt Kyoto, bist du da am Wasser, dann fliegt da, was habe ich mir sagen lassen, ein Milan drüber und halt lauter Enten und Kraniche und bin ja dann so ein bisschen so halb unter die Ornithologen gegangen. Das ist halt irgendwie ganz anders einfach von der Lebendigkeit der Stadt.
Ja, aber Hunde gibt es doch mittlerweile in Tokio auch viele so ja, Gassi-Hunde, so kleine. Nicht,
ja, so in Wegen
und ja, mit Schuhen. Ja. Und ich hatte ja auch eine Schildkröte gesehen, habe ich ja erzählt, dass da die Joggerin mit der Schildkröte in der Hand.
Es stimmt, vor dem hier Kaminarimon hat einer sein Kaninchen dabei gehabt und Shooting mit seinem, also nicht also Fotoshoot. Nicht
ja, Shooting, ja, schon klar.
Mit seinem Kaninchen gemacht.
Shooting mit Kaninchen.
Nein.
Ja, aber ich hatte auch also japanische Mitbewohner, die ich hatte, die nicht gebürtig aus Tokio waren. Die haben halt auch viele gesagt, sie finden es ein bisschen schwer, sich hier so einzuleben. Also die Leute sind irgendwie alle so im Stress, gehetzt, unfreundlich, distanziert. Jeder will nur so möglichst schnell weiterkommen irgendwie aus der Bahn. Also es war schon auch
mal. Und unterm Strich müssen ja eigentlich mehr Ausländer in Tokio sein. Die meisten, die da länger leben, sind ja in Tokio, vermute ich. Aber trotzdem im Stadtbild ist es halt viel häufiger in Kyoto, dass du das halt siehst, einfach weil das Verhältnis halt anders ist.
Ja, ja.
Nur weil irgendwie 3 Millionen Ausländer in Tokio sind, auf 30 Millionen, ist es wahrscheinlich auch leichter, dann da zu Kontakten in der Expat-Community oder so.
Ja, bestimmt.
Wo jetzt in Tokio?
In Kyoto.
In Kyoto.
Ja, da gibt es dann auch insgesamt weniger Angebot und dann für gezielter, wenn du dich für Blumenstecken interessierst oder so. Dann gibt es dann halt irgendwie 5 Kurse und dann.
Ah, das ist aber ein gutes Thema, weil du hast doch auch so ein paar so so Handwerkskurse besucht, oder? Ja. Das würde mich noch interessieren. Hast du dir selber organisiert quasi? Das hatte nichts mit der Schule zu tun?
Die Schule hat selber auch immer so Exkursionen angeboten, aber die waren da so ein bisschen zurückhaltend einfach, weil die vielleicht auch noch wenig Schüler hatten insgesamt. Ich glaube, wenn die mehr haben, dann bieten die auch mehr an. Die bieten dann auch so Kurse und so, dass man das dann machen kann, aber die konnten das immer nicht so voraussagen, was dann am nächsten Wochenende stattfindet oder ob was stattfindet. Dann war mir das dann zu blöd, da auf die zu warten. Das eine, diese Druckwerkstatt, das hatte ich vorher schon mal gefunden. Das ist eine Technik, wie man Kimonos bedruckt. Und da hast du halt so Schablonen und spezielle Farbe und bedruckst dann halt Stoffe mit vorgefertigten Schablonen, 1, 2, 3, 4, 5 und hast dann so ein Modell, was du da quasi mit so Pinseln so stempelst.
Du hast das doch auch auf Okinawa gemacht, oder? Diese
Korallen.
Okay. Das war aber mit Korallen. Ja, ja. Da haben wir, das hattet aber ihr mal vorher bei einer anderen Gruppe schon gemacht. Das hatte ich bei euch in eurem Reisebericht mal gesehen und hatte da dann Lust drauf. Eine Koralle hinter einen Stoff legen und dann so mit so Farbstempeln dann so dieses Korallenmuster abstempeln.
Wie hat dir dieser Kurs gefallen? Fandest du also
Preis? Das war gar nicht so ein Kurs, die haben uns das halt gezeigt.
Zum Workshop.
Das ist eher wie so ein, ja, auch nicht mal, wie so ein Atelier oder wie so eine Werkstatt, wo du halt sagst halt Bescheid, ich will morgen kommen, kriegst es einmal gezeigt, dann zeigen die dir halt mal so, ja, so geht die Technik und laufen dann halt rum und machst es dann selbstständig und die geben dann halt Tipps, wenn sie merken, dass du irgendwie nicht weiterkommst oder wenn du Fragen hast.
Den Stoff darfst du dann mitnehmen. Hast du da gemacht?
Genau, du suchst dir halt dann aus bestehenden Werkstücken was aus. Willst du ein T-Shirt machen, eine Tasche oder ein Stoffrollo für die Wand? Oder ich habe eine Handyhülle gemacht, aus aktuellem Anlass, weil ich ein neues Handy mit hatte und so Zeug halt. Und dann kaufst du aber nur diesen Materialwert von dem. Das ist super günstig auch gewesen.
Ja, finde ich total cool. Also, ich hatte auch total Lust, sowas mal zu machen. Ich hatte auch das Gefühl, meine deutsche Kommilitonin damals in Kyoto, die hat da auch einige Kurse gemacht, weil die auch so handwerklich oder so handarbeitsmäßig sehr begabt ist und interessiert. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, da wird auch viel angeboten. Aber ich habe jetzt auch aktiv selber noch nie so danach gesucht. Aber hast du noch so einen anderen Kurs gemacht? Ich erinnere mich.
Ich hatte mehrere. Also von der Schule war Papierschöpfen.
Oh ja, das war auch spannend.
War auch ganz interessant. Und das, wo ich noch zufällig reingelaufen bin, das war so Miniaturessen.
Ach ja,
ja, genau.
Das da fand ich gut, gesehen, auf deinen Fotos, genau.
Aber nur Attrappe, oder?
Ja.
Mini, also wirklich Mini und alles hauptsächlich Epoxidharzkleber. Die Suppe von der Rahmenbrühe, das ist halt nur Kleber mit Farbe. Quasi wie diese Sachen, die im Restaurant draußen sind, aber in Miniatur.
Ich weiß, Kisten. Da gibt es in diesen im Tokyo Hans und so, da gibt es doch so eigene Abteilungen nur für, wenn man so Miniaturessen machen möchte. Das ist ja irgendwie so ein Riesending anscheinend in Japan, so ein Hobby.
Das ist weltweit auch ein Hobby. Da gibt es auch YouTube-Serien, wo dann Leute wirklich Miniatur kochen, also so Miniatur-Kaffee aufbrühen und das ist so wieder so eine Subkultur.
Ja,
glaube ich, ne?
Hast du dort Leute kennengelernt, mit denen du Kontakt hältst? Nee, ne?
Die Schnittmenge an der Schule war dadurch, dass die Klassen sehr klein waren, nicht so groß. Mhm. Ich habe jetzt zwei Kontakte quasi. Einer, der ist jetzt noch in Japan, aber so ein bisschen gucken, aber jetzt nicht so sehr freundschaftlich, eher so Bekanntschaft. Und eine Französin, da fanden wir es dann sehr schade, dass wir nur eine Woche Überschneidung hatten an der Schule. Mhm. Wir dann halt echt festgestellt hatten, so wenn wir jetzt irgendwie 6 Wochen zusammen in einer Klasse gewesen wären, wir hätten jeden Tag zusammen was unternehmen können, weil die Interessen total überschnitten hatten. Das war ja auch so vorher so meine Hauptsorge, so weil ich mir das schon dachte, dass das eine große Glückssache wird, ob man da gut kontaktet irgendwie und ob man da Leute findet, mit denen man gerne was macht. Mhm. Und ja, es hat sich dann auch herausgestellt, dass es schwierig ist und nur mit Glück dann wirklich mal so ein Match quasi ist.
Ja, und Japanerinnen und Japaner sowieso noch schwerer, ne? Die sind ja immer so lieber unter
sich. Ja, bei den wenigen Exkursionen hatte man dann mit den Lehrern und mit dem Staff von der Schule halt mal so ein bisschen Kontakt. Und die waren ja auch sehr, sehr offen und zugewandt. Mit denen konnte man sich schon auch so ein bisschen unterhalten, die Englisch gesprochen haben. Aber jetzt über den einen Kaffeebesitzer, wo ich da in Tokio immer jeden Morgen da am Café vorbeigelaufen bin und da war ich dann halt öfter auch mal drin. So, der hat so ein bisschen Business auch geschnackert, aber über das ging das nicht raus.
Ja, und diese Lehrerinnen und Lehrer, waren die dein Alter oder waren die jünger oder älter?
In Tokio waren die alle so, würde ich sagen, zwischen 30 und 40. Mhm. Und in Kyoto war das eine größere Bandbreite, da würde ich sagen zwischen 35 und die meisten waren um die 40, 50. Mhm. Und da gab es auch eine, die schon deutlich älter war, die auch sehr cool war. Ja. Die hat irgendwie guten Humor.
Aber das finde ich lustig, weil, also dass du das so sagst, weil ich hatte das auch an der Uni und an der Volkshochschule, also in Deutschland, da fand ich auch die Japanischlehrerinnen immer so total lustig und cool irgendwie. Also die waren schon auch irgendwie streng. Aber der Unterricht hat immer total Spaß gemacht und so offen irgendwie und so ein Humor, das hat mir damals so zugesagt. Also da hatte ich dann auch Lust bekommen und dachte so, ja, die Sprache will ich weiter lernen. An der Uni war es dann so sehr unterschiedlich, aber ja, vielleicht ist das auch zum Teil so ein Lehrstil bei manchen.
Ja, aber auch so, die hatten ja dann auch ihre, also wie das heißt, Lehrerzimmer, du bist halt immer durchgegangen in diese Kapselräume, was dann die Kabinen waren für die Schulklassen. Also das waren dann so abgetrennte kleine, wie so Wahlkabinen, gerade dass halt 6 Leute reinpassen. Mhm. Und die Lehrer hatten halt noch so einen größeren Bereich, so recht offen, wo man dann immer dran vorbeiging und die hatten da immer Spaß. Mhm. Also die, ich weiß nicht, ob das einfach gut Arbeitsatmosphäre da an sich ist oder ob das was Typisches ist, dass man halt auch irgendwie sehr sozial ist im Job und sich da viel unterhält und immer sehr auch gute Stimmung auch gemacht ist.
Vielleicht waren die auch einfach insgesamt mega happy, dass es endlich wieder losgeht. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass einfach die Stimmung grundsätzlich noch ein bisschen besser war.
Vielleicht, ja.
Weil also, du warst ja genau zur Öffnung da, also kurz vorher.
Weil halt auch vielleicht noch nicht so eine Überforderung war, weil so wie ich den Namen gelesen habe, hätten die normalerweise Frühs-, Mittags- und Nachmittagskurse. Und jetzt haben eigentlich fast nie, die Nachmittagsslots waren eigentlich fast nie belegt von den Stundenplänen her, weil vermutlich nicht so viele Schüler schon da waren. Da war das vielleicht einfach mal wirklich von so arbeitsverhältnismäßig irgendwie gut ausgewogen. So generell, wir haben uns als Schüler immer gewundert, wie, dass die immer so gut drauf sind und dass die alle so Spaß einfach an allem so haben.
Derer, die Spaß in ihrem Job haben, was?
Ja.
Was gibt's? Gutes Zeichen von der Sprachschule. Da gibt es, glaube ich, auch welche, wo man immer so denkt, okay, da riechst du schon so den Angstschweiß in den Gängen irgendwie.
Oder ist es so halb Menschenschieberei oder irgendwie sowas, ja. Oder so Ausbeuterei.
Ja, bevor ich geflogen bin, gab es auch noch eine Meldung, dass eine Sprachschule in Fukuoka, die auf Ausländer ausgerichtet ist, einen Schüler eingesperrt und gequält hätte. Also so,
okay. Viel Spaß dann in Japan.
Ja, ja.
Musstest du eine Prüfung machen oder sowas, um das abzuschließen oder so eine Zwischenprüfung?
Die haben regelmäßig nach jedem Kapitel immer Prüfungen gemacht und es gab immer Tests und es wurde auch immer so angekündigt und du wärst zurückgestuft worden, hättest du da nicht 70% von bestanden, dann wärst du quasi in die nächst niedrigere Stufe quasi zurückgerutscht.
Ja.
Mein vorletzter Tag in der Schule war genau die Beendigung von dem ersten Lehrbuch. Und da gab es dann einen ganz großen Test. Aber die haben den ganz, ganz niedlich gemacht, also sehr motivierend, weil sie halt vorher schon alles dann erzählt haben, was dran kam. Mhm. Und wenn man dann vorher da war, dann konnte man das eigentlich sehr gut bestehen.
Ja.
Aber war trotzdem schön. Die haben auch immer so Stempel und Zeugs drauf gemalt.
Ja, ja.
Und sie haben das auch ordentlich korrigiert. Auch die Hausaufgaben wurden auch immer korrigiert. Sie haben das schon sehr ernst genommen, aber man zahlt ja auch sehr viel dafür.
Diesen Stempel, ich hatte an der Uni einen Dozenten, für den habe ich später auch gearbeitet, also Geschichte war das eigentlich, Geschichte Japans, und der war auch immer so mega, also so ein ganz korrekter, trockener Typ, so kein Kaffee, kein Alkohol und immer so sehr sachlich und sowas, aber der hat dann auch immer unter seinen kontrollierten Sachen so japanische Yokudekimashita oder irgendwie so mit so einem Häschen, was dann da irgendwie so einem so positiv zuspricht. Das war dann immer so der kleine, sein Ausbrechen aus dieser Rolle, die er da irgendwie hatte. Und dann hast du irgendwie so ein kleines Zertifikat oder sowas bekommen, oder?
Es gab ja immer diesen Ablauf, so die Klassen sind für eine Woche zusammengestellt, weil sich halt oft dann halt Leute, die sind ja alle unterschiedlich da. Das heißt, du hast deinen Stundenplan für die Woche und jeden Freitag in allen Schulen haben die dann um die Mittagszeit rum Zeremonie. Dann bauen die diesen Aufenthaltsraum, in Kyoto der einzige mit Fenster, halt um, dass da quasi viele Sitzplätze sind und vorne ist dann wie so eine Bühne. Dann machen die eine extrem weinerliche Musik an, also nicht so beerdigungsweinerlich, aber so tränendrüsig. Und dann müssen alle, die in der Woche die Schule beenden, eine Rede auf Japanisch halten und kriegen dann ihr Zertifikat ausgehändigt zu dieser tränenreichen Musik. Das ist irgendwie denen total wichtig. Und weil das, ich glaube, das ist so für die Lehrer auch so der Moment, wo es halt irgendwie dann locker wird und dann unterhalten die sich auch nochmal irgendwie ein bisschen lockerer mit den Schülern und die filmen das dann auch immer mit ihren Handys. Und ich habe mich dann immer gefragt, was jede Woche da irgendwie eine halbe Stunde da die Schüler da filmen, ob die jetzt eine Woche da waren oder ein Jahr, das was machen die denn damit? Aber fanden die gut. Und für die Schüler ist es halt cool, weil du halt noch so ein, ja, wirklich so eine Abschlusszeremonie da quasi hast.
Aber du hast Zeit, das vorzubereiten. Du kannst dir quasi am Abend vorher ein paar Sätze aufschreiben und
ja, also du weißt das die ganze Zeit, weil du ja schon ein paar Wochen da bist.
Ich habe die ganze Zeit Angst
vor. Mal gesehen, wie die anderen sich da einen abbrechen. Und trotzdem ist es total furchtbar.
Ja.
Ich fand es ganz schrecklich, da irgendwie drei auswendig gelernte, vorbereitete Sätze auf Japanisch vor 30 Leuten zu sagen, war echt schlimm.
Aber es ist vielleicht trotzdem so eine wichtige Erfahrung, dass man eben so diesen Arschtritt kriegt quasi. Jetzt muss man halt mal vor vielen Leuten.
Ich habe wochenlang Japanisch überlegt, sprechen, wie ich drum rumkomme und habe dann halt auch beschlossen, nee, ich muss das machen, sonst ist das nicht abgeschlossen.
Ja. Und du könntest jetzt mit diesem Zeugnis, nenne ich es jetzt mal, anschließen in dieser Schule, dass du dann weiteren Unterricht nimmst, oder? Kannst du sagen, hier, ich habe schon bis Lektion sowieso gemacht.
Und ich glaube, die würden das nochmal einordnen, dann nach dem nächsten Stand. Ich glaube, du müsstest, es war sehr aufwendig. Ich musste ganz viel so Tests machen und auch so Sprachaufnahmen denen schicken. Aber wenn ich schon mal da war, könnte ich wahrscheinlich sagen, ich habe bis das Kapitel gemacht und dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller.
Ja.
Und das Zertifikat hat, glaube ich, nur so eine Einordnung gemacht, Intermediate, Beginner oder so. Und nach diesen, hinten drauf waren dann diese Einordnungen, diese internationalen nach, weiß nicht, A, B.
Vom JLPT halt, diese Stufen.
Du bist fähig, irgendwie das und das zu verstehen, du kannst das und das und so. Mhm. Die pauken halt Grammatik und die Anwendung wirklich oder so eine Praxis oder Alltagstauglichkeit, das ist kein Fokus dort.
Ah, okay.
Ja, also
das ist doch, man halt irgendwie anderweitig herstellen.
Klassisch japanisch sehr so mathematisch, sag ich mal, die Herangehensweise an die Sprache.
So, teilweise so Grammatiken, wo es dir wirklich das Hirn abbricht, so mit so kombinierte Formen und dann kombinier noch das mit dem und zeitlich und dann halt so, mit so Zeitstrahl dann noch aufgezeichnet. Wo befindest du dich? Wo befindet sich der Sprecher? Und so, ist es jetzt Mathe oder?
Mathe, also fand ich auch, als wir hatten dann an der Uni irgendwann nur noch so ein japanische Lehrbücher im Sprachunterricht und ab da ging es irgendwie auch so in gewisser Weise steil bergab, fand ich, weil es dann eben nur noch dieses formellen Pauken ist. Also wie du sagst, es hilft einem natürlich schon, die Sprache zu verstehen oder zu gucken, sich dann selber zu helfen, wo kann ich nachschlagen, aber für die Anwendung der Sprache ist eigentlich fast schon manchmal kontraproduktiv, wenn man sich viel zu viel Gedanken macht. Also
da kommst natürlich, du kannst ja so eine komplexe Grammatik dann nicht irgendwie aus dem Stegreif anwenden. Du wirst eigentlich nur sagen, kann ich da reingehen? Und dann nicht aber so was Kompliziertes dann irgendwie das.
Ist ja schon gut, das passiv zu kennen. Also dass du es, wenn du es mal hörst, dann so denkst, genau, und dann hörst du es nochmal und dann zumindest zu verstehen, ist ja auch schon super gut. Ich mache es ungern, aber wir müssen jetzt, glaube ich, langsam mal Schluss machen, weil schon wieder der Timer von unserem Zoom
sagt,
der Zoom sagt schon wieder, hier, bitte kaufen. ich habe nicht das Gefühl, dass wir alles besprochen haben, was man hätte.
Ach, da gibt es ja so viel irgendwie, wenn man dann einmal anfängt, dann merkt man halt, wollte ich ja irgendwie auch noch wissen, oder wie war das eigentlich?
Ja, quatschen wir einfach irgendwann nochmal.
Es ging ja jetzt auch erstmal darum, so Also vorher, wie stellt man sich's vor, wie ist der Plan und dann nachher, wie war es jetzt tatsächlich quasi?
Ja.
Und ich denke, da hat man jetzt einen ganz guten Eindruck gewonnen. Also ich glaube, man kann festhalten, das hat eigentlich das meiste so geklappt, wie du es dir auch vorgestellt hast oder geplant hast.
Also genau, ich hatte meine Tiefs auf jeden Fall. Ja, also das musste ich aber vorher auch schon. Das ist auch normal. Und unterm Strich trotzdem viel froher, dass ich es gemacht habe, als wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja, cool.
Freut mich. Also du hast uns ja auch eine schöne Zusammenstellung von Bildern und Fotos geschickt, ganz tolle Fotos. Also war ich auch ganz begeistert und habe direkt wieder Lust bekommen. Ich will auch nach Japan fahren. Ich will auch diesen Druck da ausprobieren. Den Stoffdruck und so, ja. Fand ich sehr schön.
Schön.
Wie gesagt, wir können auch jederzeit nochmal über was anderes quatschen oder das vertiefen. Und ansonsten, das nächste Abenteuer wird dann halt sein, wenn du dann mit uns mitfährst, ne? Als Hilfskraft. Erstmal.
Und ich freue mich auch, dass dann nicht wieder alleine rumgegurke wird, weil es dann irgendwie schön ist.
Ja, ich freue mich auch, also wirklich.
Dann vielen lieben Dank für das Gespräch und die Zeit.
Gerne.
Und noch eine schöne Woche und noch schöner zurückerinnern an deine Zeit in Japan.
Ja. Und bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
So, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Bettina und ich sind ja jetzt wieder voll im Reiseunternehmensmodus, so dass wir den Podcast, wie wir ja schon angekündigt haben, nicht mehr wöchentlich veröffentlichen können. Wir versuchen das einmal, zweimal im Monat auf jeden Fall zu schaffen, dass die Themen auch frisch bleiben und interessant. Und wenn ihr uns bei Steady schon unterstützt, dann könnt ihr die Unterstützung laufen lassen und bis zum nächsten Termin einfach dann kündigen. Ihr könnt es auch jetzt schon kündigen, wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu wenig. Ihr könnt uns auch neu unterstützen auf Steady, wenn ihr wollt. Auch keine schlechte Idee, weil wir nach wie vor ein paar Kosten haben für den Podcast. Serverkosten, Equipment und so weiter. Aber das nur so als kleines schlechtes Gewissen am Ende. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.